Moment. Leben heute.
Abziehen, aufziehen, kleben und schminken. Die Tierpräparatoren.
Man kann sich einen Tiger aus der nächsten Nähe anschauen. Das heißt, man kann ins Maul reinschauen, die Zunge ist ganz rau, die Tatzen sind eigentlich so groß wie die eigene Hand und das ist das Faszinierende.
Sie arbeiten für Trophäenjäger und Haustierbesitzer, Sammler und Wissenschaftler. In ihren Tiefkühltruhen und Gefrierhäusern lagern Marder und Antilopen, in den Werkstätten faulen Knochen vom Fleisch, schwimmen Felle in Gerblösungen und Alkohol. Schädel werden ausgekocht, Schaumköpfe geraspelt, Federn geföhnt.
Früher hat man auch Ausstopfen gesagt, heute sagt man Präparieren. Und es ist wirklich die Kunst, das Tier wieder so herzustellen, dass es naturgetreu ist.
Von mitunter außergewöhnlichen Kundenwünschen, Frankensteins Katzen und Make-up für ein Karibu. Zwei Präparatoren im Porträt, gestaltet von Barbara Zeithammer.
Also Kadaverkübel.
Ob ihr Gast eh nicht umfällt, fragt Kerstin Pichler, bevor sie die Führung durch ihren Arbeitsplatz beginnt.
Das ist ein neues Kühlhaus.
Die Stufen hinunter ins Innenleben der Hauptpräparation hinter den Kulissen des Naturhistorischen Museums in Wien zum Kadaverkübel.
Ist jetzt gerade ausgeklärt worden, aber stinkt jetzt gar nicht so schlimm. Also es gibt zum Beispiel auch im Sommer dann Tage, wenn man da aufmacht, dann stinkt es bis in die Küche rauf. Aber das ist alles nicht so schlimm.
Weiter geht es. Vorbei an dem Lagerregal, in dem sich beschriftete Kisten stapeln. Marder, Schnepfe, Gämse steht darauf. Hier liegen die Reserven, um Fehler auszubessern, Fell und Gefieder zu ergänzen. Gegenüber, in der Läutertrommel, werden Häute mit Sägespänen getrocknet. Im Gefriertrockner die Klauen von Greifvögeln. In großen Wannen liegen Felle und Federn zur Konservierung in Alkohol oder Gerblösungen. Größere Tiere werden in der Gerberei vorbereitet. Andere Felle schwimmen bereits in einem Eulanbad, erklärt Kerstin Pichler. Das ist ein Bitterstoff gegen Motten und Käfer. Daneben lagern in großen Tiefkühltruhen die Kadaver der Tiere, die auf die Präparation warten. Sie werden von Zoos und Züchtern geliefert oder sind Fundstücke, die Menschen vorbeibringen.
Wir sind keine Auftragsmörder. Also wir sagen nicht, wir brauchen jetzt einen Dachs und dann geht wer und erschießt den, sondern das ist einfach... Je nachdem, was reinkommt, dann wird geschaut, ob das jetzt nötig ist, dass man den vielleicht austauscht. So kommt es zu uns. Also selber umbringen tun wir nichts. Ja, die Mazeration können wir auch noch schauen, weil da wird bei uns alles abgezogen. Das sieht ein bisschen aus wie beim Frankenstein.
Auch alles nicht so schlimm an diesem Tag, sagt Kerstin Pichler, bevor sie die Stahltür entriegelt. Vor ein paar Tagen hätte sie einen Besuch in der Mazeration nicht empfohlen. Da hing gerade eine Pferdeantilope mitten im Raum. Die Mazeration ist geschätzte 4 Meter hoch. Die Einrichtung besteht aus Edelstahl, Herzstücke sind ein großer Seziertisch und ganz hinten im rechten Eck eine Art Truhe aus Metall.
Und das Gerät da hinten, das ist die Mazerationsanlage und da ist Abfuchsgröße, alles was größer ist und die Knochen dann noch verwendet werden, ist in einem 60 Grad warmen Wasserbad, dass das Fleisch von den Knochen runterfällt. Dann kann man sich vorstellen, wenn man da aufmacht, wie das riecht.
Eine Idee davon bekommt die Nase schon jetzt.
Ja, nur 10-mal so stark. Also, da riecht man dann selber auch irgendwie wie so ein totes Tier.
Der Geruch ist schwer zu beschreiben. Nicht unangenehm eigentlich. Seltsam süßlich.
Man ist sich da selber nicht so sicher. Und ist oft lustig, weil man muss sich vorstellen, jedes Tier hat seinen Geruch. Die Handschuhe schützen vor Blut, aber nicht vom Geruch. Das heißt, es kann schon mal sein, dass ich dann wie ein Iltis stink oder wie ein Murmeltier.
Das ist ein Geruch.
Helmut Reit riecht nichts. In seinem Geschäft im 5. Bezirk in Wien riecht es ähnlich, nur nicht so stark.
Von der Haut her, von der Gerbung her oder von frischem, gerade 2 Hirschköpfe kriegt, wo noch frisches Fleisch ist. Ja.
Helmut Reit muss sich konzentrieren. Er kratzt am Glasauge des Karibus herum, das vor ihm sitzt wie ein Patient beim Arzt und stopft ein bisschen Ton unter das Fell.
Das ist ein Modellierton und da wird mit den Augen die Haut und das Augenlid modelliert.
Steinbock, Schnepfe und Antilope blicken stumm von den Wänden herab auf die Werkbänke. Darauf liegt Werkzeug in mehreren Lagen. Helmut Reit rollt auf seinem Sessel über eine dicke Schicht von Schnipseln und zieht dem Karibu das Fell von der Schnauze. Eine Schaumform kommt zum Vorschein. Heute wird nichts mehr ausgestopft und nur wenige Präparatoren machen sich den Aufwand und umwickeln das Skelett des Tieres mit Holzwolle. Kerstin Pichler arbeitet noch so. Die meisten, wie auch Reit, verwenden fertige PU-Schaumformen, die dann nach Bedarf zurechtgeschnitten und geschliffen werden. Die Anforderungen in der Wissenschaft sind gänzlich andere als in der Privatwirtschaft. Helmut Reit muss das tote Tier nicht vermessen und wiegen, die Knochen nicht reinigen und sammeln wie Kerstin Pichler. Gelegentlich muss er eine Form selbst herstellen.
Um jetzt ein Kamel zu machen zum Beispiel, das hat noch keine Form.
Reit bestreicht die Karibu-Kopfform mit Leim und zieht das Fell wieder über die Nüstern. Er gönnt sich keine Pause. Es gibt viel zu tun. Seit 1967 ist er im Beruf, seit 1976 selbstständig. Er hat 8 Mitarbeiter, zu wenige, seufzt er. Es ist fast 7:30 am Abend. Um 9 ist er in Ungarn verabredet, muss einen Vogelstrauß abholen. Aus der ganzen Welt kommen Jäger zu ihm nach Wien, um sich ihre Trophäen präparieren zu lassen. Andere kaufen gleich den fertigen Löwen, der im Sprung erstarrt im Wohnzimmer stehen soll, oder den halben Moschusochsen für die Wand. Der ist seit 2 Jahren besonders begehrt. Ja, Trends gibt es auch bei den Präparatoren.
Sonst ist bei uns der Mufflon Haupt oder Steinbock Haupt. Und halt die Afrikaner nicht, also da geht's von kleinen Tiger an bis Elefant. Jetzt wieder einen aus Kamerun zum Halbreparieren, also mit Vorderläufe. Das kommt so aus der Wand raus, nicht? Also der Hintergrund wird gemalt und in Angriffsposition, so Ohren aufgestellt.
Man muss selbst nichts geschossen haben, um sich eine Trophäe an die Wand zu hängen oder vors Bett zu legen. Helmut Reit kauft die Felle aus Afrika, getrocknet und gesalzen, zu einem Päckchen gefaltet, die Schädel und Hörner ausgekocht und gebleicht, das Mufflon aus Grönland oder den Eisbären aus Kanada. Seinen Kunden aus Russland, Asien, Europa und den USA erspart er damit auch den bürokratischen Kram, wie er sagt, die Einfuhrpapiere und Genehmigungen. Das sei ja alles nicht so, wie manche sich das vorstellen.
Die meisten Leute feinden das an, aber es ist nicht ganz richtig, weil das ist ein weltweites Artenschutzabkommen, der WWF, und so hat seine Ordnung. Aber es weiß heute eben keiner, dass man einen Elefanten aufschießen kann oder eben einen Leoparden.
Fragen nach seinen Kunden weicht er konsequent aus. Man ist verschwiegen in der Branche. Die Trophäe hängt in den eigenen 4 Wänden und soll im Privaten beeindrucken.
Es gibt schon welche, die dazu stehen. Ne? Ich habe einen Kunde in Deutschland, der hat ein ganzes Museum, eine Tennishalle umgebaut. Ne?
Ein paar Giraffen hat er im Innenhof für diesen Kunden gemacht und einen Elefanten. Für den hat er eigens ein Zelt errichtet. Außergewöhnliche Kundenwünsche sind, wie so vieles, eine Frage der Definition.
Der außergewöhnlichste, und das war einmal Mutter oder Vater, das weiß ich nicht mehr, das ist seit 20, 30 Jahren her, angerufen hat, er will sie den Vater ausstopfen lassen, damals so gesagt, und am Telefon war er entsetzt. Und da habe ich ihm aufgeklärt, dass das nicht möglich ist bei uns. Das war ein bisschen außer der Norm.
Helmut Reit greift zum Hammer und schlägt dem Karibu ein paar Nägel in den Glasaugenwinkel. Damit das Fell sich nicht verzieht, sagt er, und streicht dem Tier über den leimnassen Nasenrücken. 3-4 Wochen wird das Karibu in der Herde an den Werkstattwänden hängen und trocknen. Dann bekommt es sein Make-up.
Das Nadel rosa innen und außen schwarz, je nachdem auch welcher Tier es ist.
Beim Gedanken an das fertige Karibu lächelt Helmut Reit. Aber eigentlich, sagt er, macht ihm der gesamte Arbeitsprozess Freude, jeder einzelne Schritt.
Bei uns im Dorf war einer, der hat das, ein Bäckermeister, der hat das nebenbei gemacht. Und ich habe das als Kind gesehen und wollte das werden.
Man muss irgendwie sich so vorstellen, früher ist das Bild vom Präparator gewesen, finstere Gestalt, irgendwo tief im Keller drinnen, irgendwelche Tiere ermordend ausstopfend, ja, und das ist durch mich halt dann das Bild ganz anders.
Kerstin Pichler lacht über die großen Augen und offenen Münder, wenn sie erzählt, was sie beruflich macht. Tiere aufschneiden, ausnehmen, waschen, putzen, trocknen, das trauen ihr viele nicht zu. Aber auch sie sagt, das ist mein Traumberuf. Mit 26, nach 7 Jahren im Büro, hat Kerstin Pichler die Lehre begonnen. Mittlerweile hat sich einiges geändert. Präparator ist kein Lehrberuf mehr, das Gewerbe ist frei. Kerstin Pichler hat heute auch ihre eigene Firma und präpariert Tiere für Jäger, selten auch für Haustierbesitzer.
Oft passiert es mir selber, dass einfach, wenn Tiere da stehen und präpariert sind, dass ich glaube, sie sind lebendig. Das hat einen Sinn, wenn es wirklich so ausschaut. Es gibt Katzen, die mehr so dem Frankenstein ähnlich schauen, wie dann der Mitzi zu Hause. Aber das ist wirklich schon die hohe Kunst der Präparation.
Abziehen, aufziehen, kleben und schminken. Die Tierpräparatoren.
Ich würde zum Beispiel meine Haustiere nicht selber präparieren. Auch nicht machen lassen.
Ein Porträt von Barbara Zeithammer. Und jetzt folgt Rainer Rosenberg.
Moment. Randnotizen.
Lange habe ich geschwiegen über die mühsame Verwirklichung meines Bubentraums. Zur Erinnerung. Vor mehr als 2 Jahren habe ich in Suffolk, England, einen kleinen Sportwagen gekauft. Gitterrohrrahmen, Fiberglaskarosserie, seit 1961 ungefähr gleich gebaut. Fast keine Kanten, nur Rundungen prägen das Aussehen. In Österreich angekommen hat die Ginetta, sagen wir so, das Klima nicht vertragen. Sie spotzte und streikte. Und wenn sie überhaupt angesprungen ist, starb sie bald wieder ab. An das eigentliche Ziel, eine Typisierung in Österreich, war also zunächst nicht zu denken. Dann aber das.
Es gab jetzt einen Knall. Wir feiern hier hochoffiziell eine Typisierung der Ginetta, nämlich hiermit. Leise und dezent, wie das Auto selbst ist.
Viele verschiedene Werkstätten waren besucht worden. Elektroniker im In- und Ausland wurden aufgesucht. Und dann wurde mit Hilfe eines Sachverständigen der Weg zur Typisierungsbehörde angetreten. Bei der ersten Ablehnung wurden einige Fehler bemerkt und einige Nichtkonformitäten. Die Scheinwerfer waren europäisiert, aber die Nebelschlussleuchte war noch englisch. Die Spiegel zwar schön und historisch, aber zu wenig Blick nach hinten gebend. Die Lenkung hatte zu wenig Spiel und die Rückstrahler waren zu nah beieinander. Schließlich hat sich aber die Hoffnung, alle in einem EU-Staat angemeldeten Fahrzeuge würden überall in Europa typisiert, bewahrheitet. Auch wenn die Wege dahin nicht die einfachsten sein mögen. Die Szene in der Werkstatt liefert doch den Beweis, zumindest in diesem Fall.
So, die Glasung.
Das war eh schon immer. Plastikbilder.
Wie lang war in Summe die Prozedur? 2 Jahre und der Lohn der ganzen Arbeit, ein einzigartiges Auto in Österreich. Stefan, Martin, sind wir froh.
Mit italienischer Hilfe, ein Ginetta-Kollege aus Golfarenzo, kannte die versteckte Stelle, an der sie in den Block geprägt ist, wurde auch die Motornummer gefunden. Ein bayerischer Mechaniker war der Erste, der einen Zugang zur Elektronik fand. Eine Wiener Rennwerkstatt wusste eine Adresse im Burgenland bzw. in Niederösterreich, die die Abgaswerte mit neuem Auspuff und Katalysator ins Lot brachte. Es wurden sogar Rückspiegel gefunden, die ein europäisches Typenprüfzeichen hatten. Und schließlich zweifelte die Behörde nicht mehr an der Rechtskonformität des Fahrzeugs. Die Ausdauer des Typisierungswerbers hatte Erfolg. Einige Ausnahmegenehmigungen, zum Beispiel wegen der Scheinwerferhöhe, wurden im Typenschein vermerkt. Und es blieb ein Luxusproblem, dass die österreichische Nummerntafel nicht wirklich auf das Auto passt. Also wurden während der Feierstunde Löcher in die Motorhaube gebohrt und Schrauben montiert, damit die Tafel mit den rot-weiß-roten Streifen auch ordentlich sicht- und haltbar ist. Die erste Ausfahrt mit der austrifizierten Ginetta führte zu einem Fototermin. Christian Mastaliers Begeisterung gehört seltenen Autos und der Fotografie. Er sah Ginetta in der Werkstätte, in der vorher angestoßen wurde, und machte das Auto mit dem ehemaligen Kennzeichen EX51UKR zu einem Fotoobjekt für sein Buchprojekt. Warum? Was könnte es anders sein? Ein Bubentraum. So möge er das vorerst letzte Wort in diesen Randstein-Notizen haben.
Seit ich mich erinnern kann, seit ich ein kleiner Bub war, haben mich die Autos immer fasziniert und wir haben als kleine Buben immer schon mal vom Hören gerätselt, was ist das? Damals war es noch leicht in den 60er Jahren, weil das war halt relativ leicht auszumachen, ob das ein VW Käfer war oder Alfa oder Porsche. Aber Autos, speziell jene Epoche, 50er Jahre, 60er Jahre, haben mich immer schon fasziniert, wo mir das Design der Autos noch sehr gut gefallen hat. Also dieses schöne, runde, organische Design. Also wenn man über so einen runden Kotflügel beim Autowaschen meinetwegen drüber fährt, dann kann man das richtig spüren. Ja. Natürlich auch die Verwendung der Materialien, Chrom, Leder, Holz, das hat ganz ein anderes Erlebnis als wie irgendeine Kunststofflandschaft in den neuen Autos, wenn man da einsteigt. Das riecht alles irgendwie nach Plastik, die alten Autos. Da riecht halt nur das Leder, du riechst ein bisschen Öl, diese ganze Mischung aus Leim, aus, keine Ahnung. Ne? Und das macht natürlich schon eine Faszination aus. Ne?
Randnotizen waren das von Rainer Rosenberg. Informationen zur heutigen Sendung auf unserer Homepage oe1.orf.at. Das war Moment Leben heute am Montag. Technik Günter Thomasch, Redaktion Bernhard Fellinger.